Direkt aus Europa, Nummer 445, Seite B.
Deutschlandfunk. Dossier.
Woran Gleichberechtigung in der Partnerschaft scheitert. Ein Dossier von Kati Ziegler.
Viele junge Eltern starten mit dem Vorsatz in die Familienphase, Hausarbeit und Kindererziehung gleichberechtigt aufzuteilen. In einer Studie der Soziologinnen Jutta Almendinger und Julia Haarbrücker aus dem Jahr 2012 äußerten 90% der Frauen und 75% der Männer zwischen 21 und 34 Jahren diesen Anspruch. Und wie sieht die Realität aus?
Also hätte man mir, glaube ich, mit 18 mir gesagt, du hast irgendwann mal 7 Kinder, hätte ich denen gesagt, hast du Knall? Niemals in meinem Leben.
Sandra, die siebenfache Mutter, ist 35 und ausgebildete Bürokauffrau.
Hab dann beim medizinischen Dienst gearbeitet, 2 Jahre. Hab dann das erste Kind gekriegt. Hab dann 2005 die Möglichkeit bekommen, beim Lidl als Verkäuferin tätig zu werden. Ja, und bin da bis heute noch.
Ich bin Luise, ich bin 31 Jahre alt, habe 2 Kinder, 1 und 3 Jahre, 2 Jungs.
Luise hat vor 5 Jahren ihr Zahnmedizinstudium abgeschlossen, in Regelstudienzeit.
Ich habe mir mit 19 keine Kinder gewünscht. Ich habe auch nicht geplant, mit 25 zu heiraten. Ich hätte eher gedacht, dass ich das Anfang 30 mache.
Also ich habe mir, bis ich vielleicht Mitte 30 war, auch nicht im Entferntesten vorstellen können, jetzt schon Kinder zu haben. Also nicht überhaupt Kinder zu haben, sondern zu diesem Zeitpunkt schon Kinder zu haben.
Sven wurde mit 46 Vater. Er hat Volkswirtschaftslehre und Publizistik studiert.
Da habe ich dann bis Anfang 2013 unterbrochen gearbeitet. Also 16 Jahre tatsächlich, genau. Als Wirtschaftsredakteur einer zweiköpfigen Wirtschaftsredaktion.
Die Mutter seiner Kinder ist Heike, 40 Jahre alt und Steuerberaterin.
Ich arbeite Vollzeit, ich arbeite 40 Stunden pro Woche, auf dem Papier zumindest und meistens eher bis zu 50. Ich habe direkt nach der gesetzlichen Mutterschutzzeit wieder angefangen zu arbeiten und habe wieder an der Stelle weitergearbeitet, an der ich mich vorher befand. Ich wollte definitiv zurück in meinen alten Job. Das war fast meine Bedingung. Bevor ich schwanger wurde, hatte ich das mit meinem Mann eigentlich besprochen. Ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, zu Hause zu sein.
Die Zwillingsjungs von Heike und Sven sind inzwischen 3 Jahre alt. Dass Heike Vollzeit arbeitet, ist ihrer Umgebung längst klar. Aber außerhalb?
Es gab wildfremde Menschen, die mich gefragt haben, und wie machen Sie das mit dem Stillen? Ach, Fläschchen?
Wir haben das wirklich geglaubt, dass sich die Geschlechtsrollen verändert haben.
Die Soziologin Cornelia Kopetsch wollte mit der Studie »Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist«, die sie 2015 mit Sarah Speck veröffentlichte, eigentlich nachweisen, dass sich die traditionellen Geschlechterrollen auflösen. Stattdessen fand sie heraus, Rollenmuster sitzen in den Köpfen fest. Sie sind heute schwerer erkennbar, weil Paare alles dafür tun, nach außen den Schein der Gleichberechtigung zu wahren.
Die Realität sieht vollständig anders aus. Man kann also sagen, dass seit den 70er Jahren sich dort nicht viel verändert hat. Also wir haben in Zeitbudgetstudien in den 70er Jahren durchschnittlich betrachtet einen Anteil von 30%, den Männer an Haushalts- und Familienarbeit geleistet haben. Und heute sind es unwesentlich höhere Anteile, etwa 33-36%, wobei sich natürlich diese Prozentanteile je nach Familienkonstellation unterschiedlich aufschlüsseln. Aber dennoch ist festzustellen, dass selbst dann, wenn die Frau vollzeiterwerbstätig ist, also in sogenannten Doppelverdienerpaaren, die Anteile nicht 50-50 verteilt sind, sondern die Frauen in der Regel, also in den allermeisten Fällen, den weitaus größeren Anteil der Hausarbeit übernehmen. Und das wird von den Paaren sehr, sehr lange vertuscht. Also insbesondere in den Anfangszeiten wird es nicht wahrgenommen, dass es so ist.
Spätestens mit dem ersten Kind stellen sich Paare in Deutschland wie selbstverständlich die Frage, wer kürzer tritt. Aktuell entscheiden sich 6% der erwerbstätigen Väter für Teilzeitarbeit und 70% der Mütter. Männer, die ihre Arbeitszeit verkürzen, müssen mit einem Ansehensverlust rechnen. Gut qualifizierte Frauen, die ihre Arbeitszeit verkürzen, verlieren vielleicht nicht an Ansehen, aber garantiert an Aufstiegschancen und vor allem an Einkommen, und zwar bis ins Rentenalter hinein.
Mein Mann verdient deutlich mehr als ich, was aber auch daran liegt, dass er natürlich selbstständig arbeitet. Ich bin angestellt und er hat natürlich eine höhere Wochenarbeitszeit.
Also entschied sich Luise, die Zahnärztin, für Teilzeit. 21 Stunden, 3 Tage wöchentlich.
Also ich habe sofort nach dem Studium eigentlich eine feste Stelle bekommen, auch Vollzeit, an einer sehr guten Praxis, die mich sehr unterstützt haben, auch in Fortbildung, wenn ich Fortbildung machen wollte. Das heißt, und auch als ich schwanger wurde, war das kein Problem. Also das wurde eher positiv angenommen, dass das jetzt so ist. Mir wurde auch in Aussicht gestellt, dass ich danach dann wiederkommen kann, so wie mir das zeitlich entgegenkommt. Ich wollte voll und ganz für die Kinder da sein das erste Jahr, aber mir war es wichtig, nach einem Jahr wieder einzusteigen.
Heike arbeitet in einem Beruf, wo sie immer und überall irgendwas findet, ganz im Gegensatz zu mir. Und andererseits war es auch bei Heike so, dass die gesagt hat, sie würde auf keinen Fall lange Elternzeit machen, dann würde sie keine Kinder wollen.
Ich verdiene mehr, aber das liegt einmal daran, dass ich natürlich Vollzeit arbeite und mein Mann nur Halbzeit.
Und dann habe ich es so gesagt, wie es ist, dass ich derjenige bin, der die Elternzeit nehmen möchte. Das hat die Sache halt noch ein bisschen verschärft, dass ich nach einem Jahr da anfragen musste, ob ich die Elternzeit nicht verlängern kann. Ab dem Zeitpunkt war völlig klar, dass der Weg nicht zurück in die Wirtschaftsredaktion führen wird. Ja, und danach war ich arbeitslos, habe aber relativ zeitnah eine Weiterbildung zum Referenten für Unternehmenskommunikation gemacht, 4 Monate und Vollzeit, sodass wir einen Babysitter jeden Tag haben mussten, der die Kinder aus der Kita abholt. Jetzt arbeite ich als PR-Referent in Teilzeit und bin voll zufrieden. Arbeite übrigens nur mit Frauen zusammen, oder fast nur ausschließlich mit Frauen zusammen in der Kommunikationsabteilung. Die wissen, was Sache ist bei mir so, nicht? Also mit den Kindern im Hintergrund.
Ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag nur. Und es war leider so gewesen, dass mein Vertrag ausgelaufen ist, dass das mir bekannt gegeben worden ist und habe im Endeffekt eine Woche später erst erfahren, dass ich schwanger bin.
Die Lidl-Mitarbeiterin Sandra ist mittlerweile mit ihrem 7. Kind in Elternzeit.
Auf jeden Fall einen Job zu finden, das war nicht einfach. Ich habe mich dann einfach just for fun mal bei Lidl beworben und habe eigentlich damit nie gerechnet und kriegte dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ich hatte damals einen super netten Bezirksleiter gehabt, der mich dann gefragt hat ein paar Sachen. Ich habe dann geantwortet, habe dann gesagt, dass ich auch eine Tochter hätte eben halt. Na, dass man nicht so flexibel eigentlich sein kann. Und dann hat er gesagt, er würde mir trotzdem gerne die Möglichkeit geben. Eigentlich hatte ich einen Stundenvertrag im Monat von 80 Stunden. Ich bin aber meistens zwischen 160 und 200 Stunden bin ich im Monat gegangen. Ja. Mein 80-Stunden-Vertrag habe ich, der besteht auch noch.
Sandras Mann, gelernter Chemikant, hatte keine Angst vor einer Elternzeit mit 7 Kindern. Aber
das hatten wir jetzt versucht gehabt eben halt. Und da hat mein Arbeitgeber gesagt, nein, wir haben keinen Platz. Sie haben Elternzeit bis 2018, also kommen Sie erst in 2018 wieder. Da sind mir leider dann die Hände gebunden. Ich kann ja nichts machen. Wenn ich nur wieder in meinen Job gehe, verdiene ich ein bisschen mehr wie mein Mann. Also der Stundenlohn ist schon etwas mehr. Wenn er arbeiten geht, ist das so, er geht arbeiten, ich bin für Haushalt und Erziehung zuständig. Ich sag, du schätzt das nicht, was ich den ganzen Tag tue. Ich sag, ich gucke immer, dass du saubere Wäsche hast, dass du Kaffee zu Hause hast, dass du morgens einen Kaffee auf dem Tisch stehen hast, dass die Zigaretten besorgt sind. Ja, so. Ich sag, und dann kommt er manchmal von der Arbeit und das Erste ist, wie sieht das denn hier aus? Oder hast du vergessen, Kaffee zu kaufen? Das sind dann so Kleinigkeiten. Da denke ich immer, mein Gott, war das schön, wie der jetzt den ganzen Tag weg war. Und keiner darf was zu meckern.
Ich lasse Tür.
Also was jetzt, sagen wir mal, mein Mann von mir verlangt, ist es, glaube ich, eher, dass die Kinder gut aufgehoben sind, gut erzogen sind, dass immer die Wohnung ordentlich ist, dass immer was zu essen auf dem Tisch ist.
In erster Linie macht Sven den Haushalt. Ich finde, ich mache eigentlich eine ganze Menge. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe vor der Geburt der Kinder angekündigt, dass ich jeden Tag kochen werde. Tatsächlich koche ich höchstens 2 bis 3 Mal die Woche und habe ehrlich gesagt auch ein schlechtes Gewissen, aber das kriege ich einfach nicht hin.
Also ich will mal so sagen, der Haushalt läuft so nebenher. Aber in erster Linie mache ich den natürlich, was Organisation der Kühlschränke und Schränke angeht, ne? Und Wäsche und Putzen, was die Putzfrau nicht putzt. Was die Zeit mit den Kindern angeht, liege ich natürlich klar vorne, logischerweise. Aber was so den Einfluss angeht und also es ist nicht so, dass Heike sich von mir sagen lässt, ich habe jetzt die und die Regel aufgestellt und das machen wir jetzt so.
Eigentlich erziehen wir beide zusammen unsere Kinder, aber Sven verbringt natürlich wesentlich mehr Zeit mit denen. Insofern erzieht er die mehr. Das birgt natürlich manchmal Konfliktpotenzial.
Zurzeit würde ich sagen, mache ich das schon zum größeren Teil, die Erziehung. Das liegt aber daran, dass ich natürlich nach dem Kindergarten sie abhole. Ich bin meistens die einzige Ansprechpartnerin bis ca. 18 Uhr. Der Kleine geht um 7 ins Bett, da ist wenig Erziehung. Ne? Am Wochenende versuchen wir das schon ein bisschen aufzuteilen, aber man merkt natürlich schon, wenn was ist, Mama. Ja, also seitdem ich das zweite Kind habe und seitdem ich wieder arbeite, habe ich tatsächlich eine Haushaltshilfe, die 3 Mal die Woche kommt. Das ist auch wirklich großer Luxus, das weiß ich.
Teilzeit, Kindergarten, Haushaltshilfe. Luise und ihr Mann haben die Möglichkeit, einer Doppelbelastung zu entgehen. Sandra, die Lidl-Verkäuferin mit 7 Kindern, kann davon nur träumen. Selbst Heike, deren Mann doch freiwillig zugunsten der Familie zurücktritt, fühlt sich doppelt belastet.
Ich spüre eine starke Doppelbelastung, weil ich das Gefühl habe, dass ich beiden Jobs, also dem Job als Steuerberaterin und dem Job als Mutter, oft nicht so richtig gerecht werde. In der Kanzlei ist es oft so, dass noch wichtige Dinge zu erledigen sind und Termine zu erfüllen sind und ich da sitze, auf die Uhr gucke und ein schlechtes Gewissen habe und denke, eigentlich müsste ich jetzt aber schnell. Und andersrum aber auch so. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich die beiden Jobs nicht gut mache, aber ich bin eigentlich fast täglich vom schlechten Gewissen verfolgt. Ja, mit dieser Konstellation kommen wir auch oft ganz schön an unsere Grenzen. Also unser Alltag ist ziemlich voll mit Programmpunkten, die zu erledigen sind.
Es hat sich etwas geändert. Es ist nicht mehr normal, als gut ausgebildete Frau zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Vor 40 Jahren war das üblich. Westdeutsche Frauen durften nur mit Zustimmung des Ehemannes arbeiten gehen. Der Aktionsrat der Frauen kämpfte damals für eine umfassende Reform des Ehe- und Familienrechts. Aktionsrat-Mitbegründerin Helke Sander:
Männer haben damals sich noch nicht um die Kinder gekümmert. Das war einfach vollkommen unüblich. Damals war kein Mann mit einem Kinderwagen, geschweige denn mit so einem ungebundenen Kind zu sehen auf der Straße. Das war die Verantwortlichkeit allein der Frauen damals.
Die Gesetzesänderung, für die Helke Sander kämpfte, trat am 1. Juli 1977 in der Bundesrepublik in Kraft. Sie sollte Frauen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Auf die Rollenmodelle, die den heutigen Eltern zu Hause vorgelebt wurden, hatte das wenig Einfluss.
Also ich bin ein Scheidungskind, meine Eltern haben sich aber erst scheiden lassen, als ich 16 war. Und für mich ist vielleicht gerade deshalb so diese intakte Familie ganz besonders wichtig. Also ich wollte es unbedingt anders machen als meine Eltern. Meine Mutter ist Ärztin, war auch selbstständig immer, hat gearbeitet, auch mit uns. Und in den 80er Jahren war das ja überhaupt nicht so normal, dass man als Frau arbeitet. Ich glaube, ich habe meine Mutter sehr als Vorbild gehabt, aber jetzt im Nachhinein oder auch aus Erzählungen war sie natürlich noch viel mehr Mutter und viel mehr abhängig und als ich es jetzt von meinem Mann bin. Ja, also ich glaube, ich habe ein positives Beispiel gehabt, meine Mutter, aber ich würde sagen, ich habe das noch ein bisschen modifiziert. Also ich bin schon selbstständiger und unabhängiger als sie.
Meine Eltern haben halt das traditionelle Rollenmodell gelebt.
Bei meinen Eltern gab es tatsächlich dieses Ungleichgewicht. Mein Vater hat sich, glaube ich, gar nicht besonders richtig für uns interessiert. Und meine Mutter hat ihre eigenen Bedürfnisse sehr, sehr zurückgestellt. Ich bin im Gegensatz zu meiner Mutter in der komfortablen Situation, eigenes Geld zu haben. Ich glaube, meine Mutter hätte sich zwischendurch gerne getrennt und konnte das nicht. Also sie hat mir ausdrücklich gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, selbstständig zu sein und zu arbeiten, was ich ja dann auch getan habe.
Generell haben Frauen aufgrund unterbrochener Berufsbiografien und hohem Teilzeitanteil eine geringere Rentenerwartung. Daran wird sich auch aktuell wenig ändern. Denn nur knapp 30% der Väter haben Elternzeit beantragt. Davon nur 6% für ein Jahr. Dagegen gehen 96% der Mütter in Elternzeit und danach arbeiten sie meist Teilzeit.
Gerade Frauen müssten sich eigentlich mehr für Geld interessieren. Und das ist ja das Interessante,
meint Frauenfinanzberaterin Mechthild Upgang.
Frauen sind mindestens genauso gut qualifiziert, die haben mindestens so viele, so gute Abschlüsse, dann gehen die in die Beziehungen und das zeigen diese Untersuchungen sehr gut, dass auch Frauen ohne Kinder ihre Arbeitszeit reduzieren. Das heißt, verheiratete Frauen, also mit dem Tag der Eheschließung, heute, ganz aktuelle Sache, mit dem Tag der Eheschließung reduziert die Frau ihre Arbeitszeit. Also statistisch machen nicht alle. Das heißt, Frauen ohne Kinder arbeiten im Westen nur noch 31,5 Stunden im Schnitt. Mit Kindern 22,6. Das heißt, die Ehe, die Familie, das Miteinander ist den Frauen so wichtig, dass sie auch auf Top-Positionen bereit sind zu verzichten. Das ist ja nicht mehr wie in unserer Müttergeneration, wo Frauen häufig schlecht ausgebildet waren, nicht so viel verdienten.
Ich finde, man müsste dieses Teilzeitmodell, das was halt nun mal einfach die Lösung ist für vielleicht eine gewisse Zeit, man müsste das mehr unterstützen, auch gesellschaftlich, dass die das nicht so abwerten. Ah, die Arbeit ist ja so eine Teilzeitmotive. Das habe ich schon sehr oft gehört und ich finde, das ist eine große Frechheit, weil jemand, der keine Mutter ist, der weiß nicht, was das für eine Belastung ist, morgens um 7 Uhr beide Kinder punktgenau fertig zu bekommen und auch rauszugehen im Winter, alle anzuziehen. Irgendwas ist nicht wie immer und dann kommt man zu spät. Und schon alleine das ist eine Riesenleistung, dass man das macht und das müsste irgendwie nicht so abgewertet werden. Du bist ja eine Teilzeitmutti, ja. Und auch die Frauen, die Vollzeit arbeiten, die darf man genauso wenig diskriminieren. Wer weiß denn, warum die das müssen?
Es ist durchaus von Vorteil, dass Väter tatsächlich Elternzeit nehmen können und auch Elterngeld bekommen. Und es tatsächlich dadurch möglich ist, diesen Rollentausch zu machen. In meinen Augen eine Selbstverständlichkeit, aber es ist in der Praxis ja oft so, viele nehmen halt 2 Monate parallel mit der Partnerin, der Mutter, und dann wird halt 2 Monate eine kleine Reise gemacht oder so, manchmal eine größere Reise. Und das war's dann mit der Elternzeit. Das ist ja nicht wirklich das, was man so unter Elternzeit versteht, aber so ist es in der Praxis.
Mein Sohn hat letztens mit seinem Vater hier gespielt und ich wollte mitspielen und dann hat er zu mir gesagt, Mama, geh in die Küche und koch was. Das hat noch nie mein Mann zu mir gesagt. Ich weiß auch nicht, wo er das her hat, aber er sieht natürlich, dass ich koche. Also ich koche, weil der Mann kann es halt nicht so gut, ich kann es besser und er hat es gesehen und er hat zu mir gesagt, mein 2,5-jähriger Sohn, Mama, geh in die Küche und koch. Da habe ich schon geschluckt und habe zu ihm gesagt, du pass mal auf, Leonard, ich koche natürlich gerne für dich, aber das musst du nicht zu mir sagen. Ne? Also ich möchte keine kleinen Tyrannen erziehen, die dann später auch in ihrem Leben Probleme haben werden, vielleicht eine Frau zu finden, weil das nämlich keine Frau heutzutage mehr mitmacht, dass der Mann nichts mehr macht. Also ich möchte schon, dass die Jungs lernen, was Arbeit ist, auch zu Hause, und dass sie mir helfen. Und dass sie das auch vor allem anerkennen, was das bedeutet, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen, ja? Dass das nicht selbstverständlich ist.
Julia Korbig, Autorin von Stand Up, Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene, glaubt, dass sich gerade jüngere Frauen in ihre Paarbeziehungen flüchten, weil sie sich von dieser Welt voll unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse überfordert fühlen. Statt zu Hause mit ihrem Partner um Gleichberechtigung zu streiten, schwingen sie lieber stillschweigend den Putzlappen.
Ich habe schon den Eindruck, dass es bei vielen so ist, eben auch in diesem Akademikermilieu, wo ja eigentlich man meinen sollte, dass die Entwicklung schon weiter ist. Und ich habe bei ganz vielen den Eindruck, dass diese traditionelle Aufteilung innerhalb der Beziehung, dass es so ein bisschen die Flucht ist, weil da ist alles klar. Und wenn man das einmal geregelt hat, dann ist es okay. Und da muss man sich keine Gedanken mehr darüber machen, weil natürlich ist es 10-mal anstrengender, eine gleichberechtigte Beziehung leben zu wollen und sich dann ständig darüber zu streiten, wer jetzt wie den Abwasch macht, als einfach zu sagen, sie macht immer den Abwasch und er geht arbeiten. Und ich glaube, ähnlich ist es bei Kindern, eben weil der Arbeitsmarkt auch so unsicher ist und man immer nicht weiß, was passiert morgen. Ich glaube, für viele junge Frauen ist diese Entscheidung, ich bleibe mit dem Kind zu Hause und mein Freund oder mein Mann oder was auch immer verdient das Geld, es ist sehr viel einfacher zu treffen.
Sie hörten ein Dossier von Kathi Ziegler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.
Bayern 2. Nachrichten.
9 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Irakische Armee nimmt deutsche IS-Anhängerinnen fest. In der irakischen Stadt Mosul sind offenbar 5 deutsche IS-Anhängerinnen festgenommen worden. Wie ein Offizier der irakischen Antiterrorkräfte berichtet, wurden bereits am vergangenen Donnerstag in der Altstadt 20 Kämpferinnen gefasst, unter ihnen die 5 deutschen Frauen. Bei einer von ihnen soll es sich um eine 16-Jährige aus Sachsen handeln. Sie war im vergangenen Sommer verschwunden, kurz nachdem sie zum Islam konvertiert war. Sie soll über Internetchats mit IS-Anhängern in Kontakt gestanden haben. Die Staatsanwaltschaft in Dresden ermittelte wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, stellte die Ermittlungen aber ein, weil das Mädchen verschwunden war. Die Frauen, die in Mosul festgenommen wurden, sollen Waffen- und Sprengstoffgürtel getragen haben. Morgen sonnig, vereinzelt Gewitter bei 27 bis 33 Grad. Es ist 9.05 Uhr.
Bayern 2. Radiowissen. Es geht um die Kunst der Rhetorik. Literatur und Musik. Jeden Dienstag in Radiowissen.
Was nicht zu Ende gedacht ist, braucht viele Wörter. Bedeutet umgekehrt, wer sein Publikum in begrenzter Zeit überzeugen will, muss ganz genau wissen, was er mitteilen möchte, muss klare Botschaften übermitteln und im Vorfeld durchaus Zeit investieren, um diese Botschaften optimal zu präsentieren. Erfreuen, belehren, überzeugen ist nach Aristoteles der Zweck der Rede. Susi Weichselbaumer hat sich damit beschäftigt.
Bum, bim, bam, bum, bum, bim, bam, bum.
This is our moment. This is our time to put our people back to work.
Obama ist ein sehr guter Redner, aber man muss natürlich auch sehen, diese Reden von Obama sind komplett geplant und inszeniert. Also Obama spricht ja kein freies Wort. Er hat immer Teleprompter dabei und er stellt immer einen Teleprompter auf der linken Seite auf und einen auf der rechten, was ihn ermöglicht, so den Blick von links nach rechts schweifen zu lassen.
Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States.
Wenn man Leute fragt, wie wirken denn diese Reden, sagen die immer, ja, der hat auch so toll alle angeguckt. Er schafft es, diesen Text so aufzuführen, dass man das Gefühl hat, das entsteht alles gerade in diesem Moment und ist genau für dieses Publikum.
Bilanziert der Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz an der Universität Tübingen, Olaf Kramer. Die Münchner Journalistin Lisa Hilbig, seit über 20 Jahren professionelle Redenschreiberin für Vorstandsvorsitzende, Manager und Politiker.
Eine möglichst klare Gliederung der Rede ist wichtig. Ein roter Faden, der durchgehen muss. Natürlich sollte man Lacher irgendwie unterbringen. Also Humor ist ganz wichtig. Und das große Ziel ist natürlich, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit in der Rede hat. Das heißt, dass die Leute sich hinterher auch erinnern, was sie gehört haben.
All das machbar, weil weitgehend erlernbar.
Redetraining für Einsteiger. Erstmal zuhören bei denen, die es können oder konnten und die deswegen jeder kennt.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Der perfekte rote Faden zum Beispiel. Martin Luther Kings Traum von 1963. Der Traum von einer Nation, die jenseits von Herkunft und Rasse brüderlich zusammensteht.
Was sich bei Aristoteles zum Beispiel findet, ist so eine Unterscheidung von Logos, Ethos und Pathos. Was heißen soll, Argumentation oder Überzeugung passiert so auf drei unterschiedlichen Kanälen. Wir reagieren auf der einen Seite auf rationale Argumente. Das ist so dieser Logos-Bereich. Dann sind wir aber auch sehr beeinflusst in unserer Wahrnehmung einer Sache von der Person des Redners, von dem Ethos, das er besitzt. Und zugleich bestimmen auch unsere Emotionen, wie wir etwas einschätzen und wie wir reagieren. Und diese Trias, dieser Dreischritt von Logos, Ethos, Pathos, der, finde ich, ist auch heute noch ein ganz wichtiges theoretisches Konzept, mit dem man in vielen Bereichen arbeiten kann.
Redetraining für Fortgeschrittene. Erstmal das selbst ausprobieren, was bei anderen schon ansatzweise Anklang fand oder zumindest Aufsehen erregte. Auf der Ebene von Ethos und Pathos an gemeinsame Erfahrungen und Werte appellieren, wie Angela Merkel 2012.
Ja, wir haben heute vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen zwischen Deutschland und Frankreich oder zwischen anderen Ländern. Aber meine Damen und Herren, ohne die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne dass Konrad Adenauer nach Reims gefahren ist, ohne die Tatsache, dass Charles de Gaulle nach Ludwigsburg gefahren ist, wo er eine Rede, Charles de Gaulle, an die deutsche Jugend gehalten hat und gesagt hat, wir wollen ein neues Europa aufbauen, das die Kriege hinter uns lässt, das nicht die jungen Männer weiter sich in den Tod stürzen lässt im Krieg als Soldaten, was auf Frieden aufbaut. Und das haben wir zu pflegen. Das ist unsere Aufgabe.
Rede und Rhetorik sind ja immer eng verbunden mit einem bestimmten sozialen Umfeld und einem sozialen Kontext. Eine politische Rede ist heute häufig sehr stark darauf angelegt, dass man so einzelne Zitate hat, einzelne gute Sätze, die zitierfähig sind, die dann also am Abend in der Tagesschau vorkommen in einem kleinen Filmausschnitt und die am nächsten Tag in der Zeitung zitiert werden.
Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt und in Europa, dann muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands.
Ich und wir sind die nächsten zentralen Begriffe, wenn es darum geht, Zuhörer und Zuschauer aus verschiedensten Schichten, Altersgruppen, Interessensbereichen für sich einzunehmen. Wer in einer Rede eine Geschichte erzählt, eine persönlich erlebte oder zumindest eine mit eigenen Eindrücken garnierte, schafft eine gemeinsame Basis für die weitere Beweisführung.
Also wenn ich argumentiere, Folgendes ist der Fall, habe ich ein relativ starkes Widerstandspotenzial bei meinen Zuhörern. Wenn ich das, was der Fall sein soll, in so einer Geschichte erzähle, sind die sehr viel mehr bereit, in diese Geschichte einzusteigen und das zu akzeptieren und zeigen weniger Widerstand. Erstens spielt natürliche Begabung eine Rolle, zweitens spielt Übung eine Rolle und drittens spielt eine Rolle, ob ich die rhetorische Technik erlernt habe, ob ich sozusagen in der Wissenschaft ausgebildet bin. Und so diese drei Elemente kommen, glaube ich, auch heute noch zusammen. Das heißt, es gibt natürlich sowas wie Talent und es gibt Leute, die sind talentierter, sind bessere Kommunikatoren als andere.
Oder gar geniale. Die sind selten.
Macht hat, wer reden kann. Radio-Wissen-Autorin Susi Weichselbaumer über die Kunst der Rede.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, Und den Text, damit sie selber verbessern, was sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was sie noch üben müssen. Was sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 444. Auf dem Lande ist die Stimmung nicht gut. Viele Bauern haben große wirtschaftliche Probleme. Viele geben die Landwirtschaft auf. Und psychische Probleme gibt es auch, denn in den meisten Dörfern sind die Bauern nur noch eine Minderheit. Veranstaltungen der Vereine fangen oft schon um 5 Uhr an. Auf die Bauern, die dann noch im Stall sind, um das Vieh zu füttern, wird kaum noch Rücksicht genommen. Die neuen Dorfbewohner, die aus der Stadt aufs Land umgezogen sind, fahren morgens zur Arbeit in die Stadt und können nicht zu Hilfe kommen, wenn es mal tagsüber irgendwo brennt. Wo in einem Dorf zu wenig Bauern leben, die auch tagsüber einsatzbereit sind, löst sich die freiwillige Feuerwehr auf. Und die neu zugezogenen Dorfbewohner haben wenig Verständnis für die Landwirtschaft. Da bekommen viele Bauern das Gefühl, sie wurden beschimpft und ihre Kinder auch. Ein Bauer hat gesagt, er geht nicht mehr zum Schützenfest, weil da Leute sind, die nach dem dritten Glas Bier die Bauern als Umweltsünder und Tierquäler kritisieren. Wer in der Minderheit ist, hat es schwer. In der Landwirtschaft werden immer mehr Menschen durch Maschinen ersetzt. Aber die Maschinen sind teuer. Sie rentieren sich nur auf großen Flächen. Deshalb werden die Bauernhöfe immer größer und ihre Zahl sinkt. Bei diesem kontinuierlichen Strukturwandel scheiden jedes Jahr etwa 3% der Betriebe aus der Produktion aus. Alle 20 bis 25 Jahre halbiert sich die Anzahl der Betriebe, denn Land ist knapp und nicht jeder kann noch Land von einem Kollegen pachten, der den Betrieb schon aufgegeben hat. Im Wettbewerb mitzuhalten ist schwierig. Einer hat die Zahl seiner Kühe innerhalb von 15 Jahren von 27 auf 160 erhöht und gleichzeitig die Zahl seiner Schafe von 100 auf 800. Aber damit verdiente er noch nicht genug, um einen Landarbeiter einstellen zu können, und seiner Frau wurde das zu viel Arbeit. Sie wurde immer öfter krank und irgendwann hat sie gesagt, sie kann nicht mehr. Die Kinder haben ihnen so gut es ging geholfen, wollten den Hof aber auf keinen Fall übernehmen. Sie haben anderthalb Jahre lang überlegt, wie es weitergehen sollte, und haben den Hof schließlich verkauft und sind in einen 20 Kilometer entfernten Ort umgezogen. Dieser Bauer macht nun etwas ganz anderes im sozialen Bereich, denn Melker für andere Bauern wollte er nicht werden. Massenproduktion lohnt sich nur mit viel Land, großen Ställen und hohen Investitionen in Maschinen. Aber für Bauern, die nicht immer mehr Schulden machen wollen, die Landwirtschaft aber auch nicht aufgeben wollen, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich sich neu auszurichten, um für bessere Qualität mehr Geld zu bekommen. Das kann man auch ohne selber Land zu besitzen. Zwei junge Leute, die ökologische Landwirtschaft studiert, auf einer Rinderfarm in Kanada gearbeitet und im Allgäu Käse hergestellt haben, haben einen Landwirtschaftsbetrieb aufgebaut, in dem sie einen Kuhstall und Land gepachtet haben. Sie haben 70 Tiere, mit denen sie Fleisch und Milch produzieren, und Hühner, die Eier legen. Von den Kühen bekommen immer je 2 ein Kalb, und während die eine Kuh die beiden Kälber säugt, wird die andere gemolken. Weibliche Kälber werden zu Kühen, während die männlichen irgendwann geschlachtet werden. Die Milch kann man roh trinken und ein Rentner kommt sogar aus dem Nachbardorf, um sich bei ihnen Milch zu holen, weil die so schmeckt, wie sie früher geschmeckt hat, und kauft dann gleich auch noch 10 Eier. Für viele Verbraucher sind der Umweltschutz und das Wohl der Tiere sehr wichtig. Dafür könnten die Bauern auch Geld von der EU bekommen, das bis jetzt an alle verteilt wird, sodass die großen Betriebe viel Geld bekommen und die kleinen wenig. Statt jeden Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche mit durchschnittlich 400 Euro zu bezuschussen, könnte die Bundesregierung einen Teil der EU-Subventionen anders verteilen und diejenigen fördern, die besonders tierfreundlich oder umweltfreundlich wirtschaften. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 444. Danke.